Okay, dann.
Willkommen zum Lustprinzip-Podcast. Hier ist ChatGPT, Ihr Gastgeber, der mit Ihnen die Tiefen der menschlichen Lust erkundet. Heute haben wir das Vergnügen, zwei herausragende Gäste zu begrüßen. Paulita Pappel, eine Künstlerin und Aktivistin, bekannt für ihre Arbeit in der Pornoindustrie, sowie Theresa Lachner, eine Expertin für Technologieethik und KI-Forschung. Zusammen werden wir die Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und menschlicher Erotik erforschen. Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich aus dieser Verbindung? Finden Sie es heraus, während wir das Lustprinzip im Zeitalter der künstlichen Intelligenz beleuchten.
Ja, auch von mir, liebe Paulita, ganz herzlich willkommen im Lustprinzip-Podcast. Das war eben ChatGPT. Ich habe gepromptet, schreib ein Intro für einen Podcast über AI und Pornografie. Darüber reden wir heute. Ich wurde auch gleich geupgradet zu einer Expertin für künstliche Intelligenz. Ich habe auch immerhin schon 2 Artikel oder so drüber geschrieben. Also geht das schnell mit dem Expertinnentum. Aber ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Danke, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und habe mich sehr gefreut über die Einleitung vom ChatGPT. Spannende Zeiten, die auf uns kommen, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also wir sehen das, glaube ich, in der Entwicklung so ein bisschen. Wir sehen immer, Pornografie war schon immer so ein Antreiber von neuen Technologien. Also man nennt es auch den Erotic Technological Impulse, dass Pornografie die Entwicklung der Forschung einfach immer vorantreibt. Also das haben wir gesehen bei Videokassetten, schon bei Buchdruck und jetzt eben gerade mit KI. Und ich dachte, mit wem könnte ich da besser drüber sprechen als mit dir? Wo stehen wir gerade und was wird bald möglich sein? Und vielleicht auch so ein bisschen, woran arbeitest du gerade in diesem Bereich?
Ich würde sagen, dass bei KI wir wirklich ganz am Anfang stehen. Es ist alles, was es gerade noch gibt, ist, also ich würde sagen, es ist nichts, was man jetzt wirklich auch fürs private Vergnügen benutzen würde, sondern es sind noch Experimente. Ich würde sagen, das Problem, das KI stellt, ist, dass es natürlich sehr, sehr teuer ist. Es ist noch sehr früh und es gibt wenige Menschen, die sich gut auskennen, also wenig KI-Expertinnen tatsächlich. Und diese Menschen verdienen sich dumm und dämlich, wollte ich gerade sagen, sehr gut in bestimmten, von ChatGPT zu Google zu sonst. Und die sehen, viele sind ja in den USA und die wollen mit Pornografie überhaupt nichts zu tun haben. Und ich glaube, das ist eins der größten Herausforderungen, die die Pornindustrie aktuell hat, um weiter mit KI sich auszuprobieren und forschen zu machen, dass es einfach nicht genügende Menschen gibt, die mit Pornografie was zu tun haben. Und nichtsdestotrotz gibt es sehr viele Seiten, die sich damit ausprobieren, von Experimenten mit Deepfakes, aber natürlich auf eine ethische Art und Weise, bis natürlich Chat-Experimente. Aktuell sind ja Chats und diese persönlichen Chats eines der größten Geldmacher, sage ich, der Industrie. Was mich aktuell interessiert, ist die Frage natürlich nach wie schaffen wir oder wie würde eine KI, eine Porno-KI aussehen, was im Zentrum sexuelle Selbstbestimmung, Einvernehmen und Ethik einfach als Grundsatz und als Bausteine hat. Und ich glaube, die Gefahr, die ich aktuell gerade sehe, ist, dass eben durch diese Angst vor Pornografie und diese ganze große Projekte, die sich mit KI beschaffen, machen da strikt eine Zensur. Und das wissen wir, haben wir alle gesehen bei ChatGPT. Wir fragen ja was über Sex und sagen, oh, das ist vielleicht nicht mehr im Bereich meiner Möglichkeiten. Und dann überlassen wir das in den Händen von Menschen, die vielleicht kein Interesse an Ethik haben. Und ich glaube, da müssen wir wieder mal offener drüber reden, in dem öffentlichen Diskurs irgendwie die Pornindustrie mit einbeziehen, wenn es auf Gesetzesgebung kommt. Und wir müssen das ermöglichen, dass wir eine vernünftige Porno-KI-Projekt starten.
Ja, finde ich eine gute Idee. Was es jetzt schon gibt, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast, ist so Bespoke Porn on Demand, habe ich gelesen als Ausdruck. Also man kann sich das so vorstellen, man hat irgendwie einen Lieblings-Porno-Darsteller, Darstellerin und die hat dann einen eigenen Bot und mit dem kann man dann chatten und die auch ausfragen, so wie hieß dein Haustier als Kind und so. Und diese ganzen Informationen hat der Mensch davor dem Bot zur Verfügung gestellt. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo man dann auch sagen kann, ich möchte ein Bild von dir in grüner Unterwäsche, wo deine Haare noch ein bisschen blonder sind. Und ich frage mich, wie fühlt sich das an für Menschen, die das machen? Also, oder wie würdest du das sehen? Könntest du dir vorstellen, dass du das Copyright auf deine Stimme, deine Bilder, dass du das aufgibst oder so?
Ich würde sagen, es ist natürlich eine Geldfrage. Ja. aktuell ist die Technologie noch nicht so weit, dass man das macht. Aber klar, das entwickelt sich rasant schnell. Und das ist, ja, ich weiß nicht, ob es sich um Monate oder Jahre handelt, aber das kommt auf jeden Fall. Ich glaube, dass für mich persönlich die Frage ist, wie gesagt, eine Frage des Vertrags, also der Vergütung und der Grenzen. Ne? Das ist, ja. Man müsste überlegen, so, okay, ich kann ja sagen, ich gebe mein Copyright und mein Image, meine Stimme, aber nur für bestimmte Sachen und jetzt nicht für, das müsste man eben alles definieren. Ne? So, welche Grenzen stellen wir die KI? Welche Position oder welche Handlungen möchte ich eben nicht mit meinem Gesicht dargestellt haben? Und das Problem, was auch sich gerade stellt, ist, dass die ganze Verträge, die es jetzt schon gibt, alle Verträge von Rechteabtretungen, die schon mal gemacht wurden, als es keine KI gab. Jetzt stellt sich die Frage, okay, dürfen die Produktion dieses Material denn nutzen, um halt neue KI-generierte Inhalte zu machen? Und das ist eine spannende Frage. Ich bin da natürlich ganz an der Seite von den Performenden, von den Darstellern, von den Menschen, die eben ihre Persönlichkeitsrechte, ihre Bildrechte gegeben haben vor einer Zeit, wo es nicht KI gab. Es ist so ein bisschen wie beim Internet. Ne? Es gab ja früher, bevor das Internet gab, haben Menschen Pornos gemacht und die wussten, okay, das wird in Videokassetten irgendwie vertrieben und meine Mutter in Ohio war oder whatever, die wird nie so eine Kassette in die Hand bekommen und das wird nie ausfliegen. Dann kommt auf einmal das Internet, auf einmal gelenkt alles Mögliche, was es schon vorher gab im VHS und Dings, kommt auf einmal ins Internet und auf einmal hat jede Person Zugang dazu. Und die Reichweite ist eine ganz andere. Und Menschen, die sich darauf angestellt oder die das zugestimmt hatten, irgendwie auf VHS ein Sexvideo von denen zu haben, werden damit konfrontiert, dass es auf einmal 1000 Millionen Klicks auf Tubes gibt von ihrem Bild. Und sie aber nichts mehr dazu bekommen. Und ich glaube, ist natürlich ein bisschen anders, aber es ist trotzdem eine ähnliche Proportion sozusagen. Ist okay, wenn es auf einmal dieses KI gibt, auf einmal mein Bild, nicht nur das, was aufgenommen wurde, sondern 1000 Millionen andere Videos daraus gemacht werden. Ich finde, wie gesagt, es ist eine Verhandlungssache. Man müsste einfach die Menschen mitnehmen und sagen, möchtest du das? Und wenn du möchtest, dann müssen die Leute daran beteiligt sein und halt davon auch profitieren.
Ja, absolut. Das finde ich auch. Ich finde es auch so schwierig. Also ich kenne das ja nur aus dem Journalismus von mir, aber ich habe auch oft so Rahmenverträge, wo ich dann alle Rechte an einem Text für immer abgeben soll. Und ich weiß teilweise noch nicht mal, was passiert mit der Webseite. Also, und da steht dann, es ist auch erlaubt, dass es auf Plakate gedruckt wird, für Werbung verwendet wird und so. Also, das sind einfach diese Standard-Agenturverträge, die man oft bekommt. Und ich weiß selber, wie schwierig das ist, da irgendwie klare Grenzen zu ziehen und zu sagen, nein, dafür geht's und das aber bitte nur in Absprache. Es ist so tough irgendwie, was du da alles hergibst. Und jetzt im Bereich Text frage ich mich auch, also zum Beispiel ChatGPT zieht seine Informationen ja aus dem Internet, in das ich auch schon sehr, sehr lange reinschreibe. Und natürlich frage ich mich auch, mit welcher Berechtigung darf diese KI mein geschriebenes Wort verwenden. Ne? Also, und dass es da noch gar keine Regulierungen gibt, ist schon krass.
Es ist, finde ich richtig krass. Und es ist nur möglich wegen den Datenschutzstandards von USA. Diese ganzen Firmen sitzen ja in den USA. Würden sie in Europa sitzen, müssten sie irgendwie transparenter offenlegen, womit sie ihre KIs füttern. Weil wie du sagst, die füttern die einfach von Millionen von Informationen, die im Internet sind. Aber diese ganzen Sachen im Internet, die haben ja ein Copyright. Und darüber wird gerade einfach nicht gesprochen. Und die gehen damit durch, weil niemand sie zur Rechenschaft zieht. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein Problem oder etwas oder ein Thema, wo ich einfach viel zu wenig drüber lese, dass das thematisiert wird und gesagt wird, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Aber wenn es um Bild geht und die eigene, das eigene Bild, finde ich jetzt nochmal, oder bestimme ich nicht schlecht. Ich will Text jetzt nicht irgendwie unbilliger bewerten als Bild, aber du weißt, was ich meine. Also gerade wenn es wirklich in Richtung geht von, ne, wir können, dass man nicht nur mein Bild benutzt, um mit 1000 Millionen andere Bilder ein neues Gesicht zu machen, aber wenn wirklich mein Gesicht genommen wird, dann ist natürlich, finde ich, stellt sich die Frage einfach brisanter dar.
Ja, absolut. Ich glaube auch natürlich gerade bei diesem Thema Deepfakes, auf das wir vielleicht noch eingehen werden, ist es ja jetzt schon so, dass zum Beispiel gab es einen Fall, es gibt so eine Software, Deep Nude heißt die, damit wurde eine indische Politikerin erfolgreich ausgehebelt. Diese KI macht eben ein Bild davon, wie sie sich vorstellt, dass du unter deiner Kleidung aussiehst. Ja, also ein bisschen pubertär auch so.
Extrem.
Ja. Und allein dadurch, dass diese KI eben ein Bild davon generiert hat, wie diese Politikerin aussehen könnte, wurde sie dann so objektifiziert, dass sie nicht mehr ernst genommen wurde in der Politik. Und ich finde, sowas ist so misogyn und problematisch. Und ja, das ist, glaube ich, auch eines der Probleme, weil das kann dir natürlich auch jetzt schon passieren, wenn du kein Pornodarstellerin bist, oder?
Mhm. Absolut. Eben, ja. Und deswegen ist es so dringend notwendig, dass wir jetzt schon anfangen, darüber zu sprechen, was für Grenzen setzen wir, wie könnte, wie gesagt, ein Porno-KI-Produkt aussehen, was aber eben ethisch ist. Und wie setzen wir eben diese Grenze, damit es nicht mit Bildern Sachen generiert werden, wo die Menschen das nicht in Erlaubnis gegeben haben und so weiter und so fort. Und dafür gibt es Antworten. Ich meine, es gibt technologische, es gibt ethische Antworten darauf, aber man muss halt die Fragen stellen und man muss sich damit beschäftigen. Und das ist das Problem. Also diese Angst davor verhindert meiner Meinung nach einen sehr nötigen Austausch darüber.
Mhm. Was würdest du als Produzentin für Antworten geben, wenn es darum geht, wie deine Darstellenden behandelt werden, was das angeht?
Also meine Antwort wäre in erster Linie, wie gesagt, sie zu beteiligen. Wenn ich beim Projekt starte, wo ich eben meine KI, sage ich jetzt mal, das ist alles rein hypothetisch, aber meine KI füttere mit Inhalten, die es schon gibt, würde ich selbstverständlich einfach diese Menschen kontaktieren und mit denen eine Verhandlung eingehen und sagen, okay, wir füttern die KI mit diesen Inhalten und du hast dann entweder eine Beteiligung oder ich hab jetzt das ganze Business-Konzept noch nicht ausgearbeitet, dafür nutze ich nochmal ChatGPT.
Richtige Informationen dazu, ChatGPT.
Genau, bitteschön. Ja, aber ich finde vor allem, also für mich gelten die gleichen Prinzipien, die sowieso die ganze Zeit gegolten haben, nämlich Transparenz und Fairness. Transparenz im Sinne von Kommunikation, die Sachen offenlegen und darüber sprechen und dann die Menschen einfach eine Beteiligung daran haben und eine Entscheidungsmacht darüber haben zu lassen. Wenn die sagen so, nee, möchte ich nicht, gut, dann halt nicht. Und mittlerweile gibt es ja so viele Content Creators und so viel Material, dass ich denke, dass es sich schon genügende Leute finden, die eben sagen, ja, lass uns das machen und ich habe eine Beteiligung daran und gemeinsam schaffen wir ein Projekt, was eben nicht von irgendjemand, der sonst nichts mehr Pornindustrie zu tun hat und sich denkt, hier kann ich jetzt reich werden und sich dann bedient und niemand hat was davon, außer diese Person, die unfassbar reich wird. Mein Ansatz wäre, lass uns das gemeinsam machen, ne? Sexwork-Lead, also ne, mit einer Person, die das macht, die einfach selbst eine Sexarbeiterin ist, wie ich. Und ich würde einfach zusammen mit den Sexarbeitern, mit den Pornodarstellern, mit allen irgendwie versuchen, ein Modell zu finden, wo alle letztendlich davon profitieren.
Ja, ich glaube, das ist das Einzige, wie es geht. Lass uns doch ein bisschen über dieses Thema Ethical Porn reden. Ich habe ja dein Buch gelesen und wie viele andere in der Branche und natürlich auch ich. Ich habe das Gefühl, ich war ein bisschen mit Schuld daran, dass dieser Ausdruck im Diskurs so groß geworden ist. Und dann kam irgendwann so der Umschwung, so what even is ethical porn? Weil das ist inzwischen natürlich so ein Bio-Fairtrade-Label, mit dem man sich irgendwie so ein Gewissen shoppt. Aber erzähl mal, was sind deine Gedanken zum Label ethical porn? Was bedeutet das und was sollte es eigentlich bedeuten?
Ja, eigentlich genau das, was du gerade angerissen hast. Ethical Porn ist letztendlich aktuell nichts anderes als eine Marketingstrategie. Es kommt, ich sage mal so, es kommt von einer guten Intention, aber ich finde, es hat es geschaffen, dass viele Menschen einen neuen Zugang zu Pornografie gefunden haben weil es eben diese Angst vor Pornografie gibt in der Gesellschaft, weil es diese Vorurteile gibt, wo viele Menschen wirklich glauben, in der Pornindustrie, das sieht ganz schrecklich aus und da werden Frauen ausgebeutet und werden Menschen gezwungen, Sachen zu machen, die sie nicht wollen. Und dann vermischen sie Kriminalität auch noch im gleichen Topf und reden von dieses schreckliches Wort, was ich finde, abgeschaffen werden sollte, sogenannte Kinderpornografie, was ja meiner Meinung nach einfach ganz klar Darstellung Kindesmissbrauchs heißen sollte. Ja. Und so sollte es einfach juristisch auch heißen. Genau, und ich finde deswegen, diese ethische Porno hat halt Menschen, die sehr große Angst vor Pornografie hatten, ermöglicht, sich vielleicht den doch irgendwie anzuschauen und zu sagen, oh, vielleicht gibt es da doch vielleicht was für mich, gerade Frauen. Und das, finde ich, ist natürlich ein positives Auskommen oder Mehrwert davon. Aber ich plädiere dafür, dass wir aufhören damit, weil was wir schaffen, ist eben diese Vorurteile, das Stigma zu reproduzieren, dass die meiste Pornografie eigentlich unethisch wäre. Und das ist nun mal so. Wir schreiben das Jahr 2024 sogar schon. Und die meiste Pornografie, die produziert wird, ist Pornografie, sind Produkte von Menschen, die sich selbst aufnehmen, meistens mit dem eigenen Handy, im eigenen Zimmer, mit dem eigenen Partner, Partnerin. Ja? Und daran ist wirklich ethisch nichts Verwerfliches. So.
Ja.
Und das ist die Realität. Und wenn wir über die Pornindustrie reden, reden wir nicht mehr wie vor 50 Jahren vielleicht von irgendwelchen älteren Herren, die in irgendwelchen schäbigen Studios vielleicht Leute nackt abfotografiert haben, sondern wir reden von Menschen, die selbst bestimmen, ihre Inhalte machen und selbst lizenzieren und verkaufen. So. Und natürlich gibt es weiterhin Studioarbeiten und viele Produktionen. Ich mache selbst Studioproduktionen. Und dementsprechend finde ich ist es wichtig, dass wir Pornografie definieren als etwas, was im Einvernehmen produziert worden ist, in Einvernehmen vertrieben worden ist, veröffentlicht worden ist. Alles andere ist einfach keine Pornografie. Es ist eine Straftat. Und die sollte natürlich selbstverständlich verfolgt werden. Und dann brauchen wir diese ethische Pornografie-Label einfach nicht mehr. Weil wir wissen, wenn wir über Pornografie reden, reden wir über etwas, was legal ist. Und dann können wir natürlich uns immer noch darüber Gedanken machen und darüber diskutieren, über Arbeitsverhältnisse und faire Bezahlung und so weiter und so fort, wie in jede andere Branche auch wir das machen. Aber eben diese vermeintliche Sonderstellung von der Pornindustrie, als wäre das besonders schlimm und da würde es besonders sexistisch abgehen, es ist eine Lüge, es ist nicht die Realität. Also Hollywood ist genauso sexistisch wie die Pornoindustrie, da gibt es aber kaum Unterschiede. Und natürlich müssen wir die gesamte Gesellschaft verbessern, für Frauenrechte und queere Rechte und fairere Arbeitsverhältnisse kämpfen. Aber genauso in Hollywood wie in der Pornoindustrie. Und dieses ethische Porno-Label, finde ich, schafft mehr Stigma und Schaden, als dass es was verbessern würde.
Ich glaube, auch eine Sache, die sich geändert hat in den letzten Jahren, ich glaube, wir beide sind schon fast genau gleich irgendwie in dieser Industrie. Ich als Journalistin, du als Darstellerin und Produzentin. Und ich glaube, was sich schon noch mal sehr geändert hat, ist einfach jetzt auch pandemiebedingt OnlyFans, oder? Mhm. Also, dass da viel mehr ermöglicht wird, dass Menschen das eben zu Hause machen. Oder auch einfach die Smartphone-Technologie ist viel besser geworden. Also man braucht jetzt nicht mehr so riesengroßes Equipment wie früher, um das zu produzieren. Und vielleicht waren deswegen auch vor 10, 15 Jahren die Fragen oder der Wunsch nach so Ethical Porn noch akuter, weil es da eben noch nicht so niederschwellig war, selber Sachen produzieren zu können, oder?
Absolut, ja. Genau, du und ich als alte Sexpositivistinnen kennen andere Zeiten. Und als ich zum Beispiel angefangen habe, selbst vor die Kamera zu spielen, ja, sah auf jeden Fall ganz anders aus. Und nichtsdestotrotz war das nicht der Horror-Szenario, die viele Menschen versucht haben, also darunter natürlich irgendwie Ali Schwarzer, versucht haben darzustellen. Also die Pornindustrie war schon immer voller starke, selbstbestimmte Frauen, die ganz genau wussten, was sie wollen und was nicht. Aber eben, wie du sagst, aufgrund von den neuen Möglichkeiten, jeder Mensch mittlerweile hat ein Handy mit, was 4K aufnehmen kann. und die Plattform, es geht immer um die, da sind wir wieder bei der Technologie, ne? Es geht immer um die technologischen Möglichkeiten, die Menschen haben. Und eben diese Plattform wie OnlyFans, was natürlich total berühmt geworden ist, aber davor gab es schon ManyVids oder Clips for Sale, also Plattformen, wo die Menschen einfach deren eigenen produzierten Content hochladen und direkt zu den Endkonsumentinnen verkaufen können. das ermöglicht natürlich, oder das hat einfach diese Machtverschiebung innerhalb der Industrie geschaffen, weil eben die Vertriebswege sich geändert haben. Und davor waren die Vertriebswege eben schon von den Produzenten kontrolliert, weil es einfach viel zu teuer war für einen einzelnen Performer, eine VHS-Vertriebsdistribution aufzumachen. Aber heutzutage ist es, eben wie du gesagt hast, viel einfacher.
Okay, das heißt, ich glaube, das Label Ethical Porn können wir so ein bisschen einmotten. Und was beim Thema Ethik ja auch immer sehr wichtig ist, ist die Frage nach dem Konsumenten und der Konsumentin. Also vielleicht können wir dahin so ein bisschen das Ethical verlagern, oder wie siehst du das?
Ganz genau so auch. Ganz viele Menschen fragen mich ja immer wieder so, wie kann ich mir sicher sein, dass das, was ich sehe, ethisch produziert worden ist? Und ich sage manchmal, hey, also so ganz sicher kannst du dir ja bei keinem Tatort, bei keinem Hollywood-Film sein, dass alles hundertprozentig korrekt ethisch produziert wurde und alle lieb zueinander waren. So. Worüber du aber doch selbst sicher sein kannst, ist, wie du das konsumierst, ob dein Konsum ethisch ist. Und da fängt es eben an und ich finde, wir sollten alle bei uns selbst anfangen und sagen, zahle ich für mein Porno? Weil es ist so simpel wie, früher, vor 20 Jahren haben wir auch alle irgendwie Filme und Musik runtergeladen und piratiert und mittlerweile zahlen wir einfach für bestimmte Plattformen. Wie ethisch die sind, nochmal eine andere Frage, aber immerhin tun wir unser Teil sozusagen und kaufen Vinylplatten und gehen zu Konzerten und zahlen da eine Menge Geld, um die KünstlerInnen zu unterstützen. Und genauso wie jedes anderes Unterhaltungsprodukt muss Porno auch produziert werden. Das kostet Geld, die Menschen sollen fair bezahlt werden, ist Teil von der Ethik. Und das geht nur, wenn die Menschen auch dafür zahlen. Und guck mal, ich bin jetzt nicht dogmatisch und sage, niemals sollte man ein Video auf Pornhub schauen. Nein, ich meine, mittlerweile gibt es auf Pornhub nur Trailers, die sind von uns selbst dargestellt. Das heißt, es ist okay. Und man kann natürlich mal rumstöbern, sage ich jetzt mal, auf bestimmten Tube-Seiten. Ich finde, man sollte nicht auf illegale Seiten stöbern. Aber mittlerweile gibt es große Tubes, wo man rumstöbern kann. Aber da, wenn man was gefunden hat, was man mag, im besten Falle, vielleicht sind das direkt die Performenden und dann kann man suchen, wo verkaufen sie ihre Sachen direkt an mich und dann kann im besten Falle die Links sozusagen von den Social Media Profile von den Leuten folgen und da das holen. Oder wenn es eine Produktionsfirma ist, okay, wie komme ich auf die richtige Plattform, wo ich dann eine Subscription meistens kaufe oder die einzelnen VOD-Videos und ich unterstütze damit die Produktion, damit diese Menschen, diese Produktion weiter ihrem Produkt produzieren können. Und das ist so simpel, ehrlich gesagt, aber es ist so komisch, dass die Menschen das für Musik und für Filme und für andere Produkte verstanden haben, aber bei Pornografie sich das anders gehabt wird.
Aber was denkst du, was ist eigentlich diese Angst, die du auch immer wieder so ein bisschen angesprochen hast? Was haben Menschen für Angst, wenn es um Pornografie geht? Was ist das große, düstere, Unbekannte, das eigentlich ist?
Ich glaube, wir werden halt diese Idee gefüttert, dass überhaupt dass die explizite Darstellung von Sexualität an sich irgendwie was Gefährliches darstellt. Es gibt so viele Narrativen in der Öffentlichkeit. Wer denkt an die Kinder? Das Porno sei ganz schlimm für die. Wer denkt an die Frauen? Die werden ausgebeutet. Es gibt ein falsches Frauenbild davon. Und das sind alles zum Teil berechtigte Fragestellungen, die einfach auf alle Industrien, auf alle Unterhaltungsindustrien gestellt werden müssten, aber die bei Pornografie einfach immer instrumentalisiert werden, um letztendlich eigentlich eine Zensur zu betreiben. Weil es geht am Ende des Tages doch nicht darum, wie man die Jugend schützt oder wie man die Frauen besser bezahlt, sondern es geht darum, wie man die Pornoindustrie Hindernisse stellt, damit wir nicht unsere Produkte verfügbar machen können. Und damit Menschen nicht den Zugang haben zu diversere Pornografie und selbst entscheiden, frei entscheiden können, selbstbestimmt entscheiden können, was sie anschauen möchten und nicht, weil sie davon eben beeinflusst sind und voreingenommen sind, dass sie denken, irgendwas ist hier gefährlich und ich muss irgendwie aufpassen. So. Und es ist einfach eine tiefsitzende alte Sexualmoral. Es ist nichts anderes, meiner Meinung nach. und die gilt es zu überwinden.
Ja, und wie machen wir das? Wie überwinden wir das endlich?
Wie machen wir das? Naja, mit dem Lustprinzip, wir reden offen über Lust,
ja.
Wir reden offen über Sexualität und wir reden eben auch offen über Pornografie. Ich glaube, der Tag nähert sich, das ändert sich in bestimmten Zirkeln, der Tag, wo Menschen offen sagen, ey, ich habe letztens diese neue Pornodarstellerin gefunden, die ist so cool, hast du die gesehen? Ich schicke dir mal ihr Twitter-Account. So. Wenn Menschen offen darüber reden, und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt überall über Sexualität reden müssen. Natürlich gibt es Situationen, wo das nicht angebracht ist. Ja? Genauso wie es Situationen gibt, wo es nicht angebracht ist, dass ich über meinen Stuhlgang spreche. So. Weißt du? Aber einfach, dass wir eine unbeschwerteren Umgang damit schaffen und die Scham ablegen. Und wir einfach zu unserer eigenen Sexualität stehen. Und dementsprechend für manche Menschen wird es weiterhin heißt, nö, Porno interessiert mich nicht, möchte ich nicht schauen. Supi. Und für andere Menschen heißt, doch, Porno ist Teil meiner Sexualität und ich schaue mir das gerne an. Und es bereichert mein Leben, es inspiriert mich. Es kann mich einfach schnell für eine Masturbationsunterstützung sein, was auch immer das ist. Aber einfach offene Kommunikation, Transparenz, Information, Aufklärung sind, glaube ich, wie fast für alle Themen die wichtige. Ja, der einzige Weg überhaupt und einfach einen gesunden Verhältnis gesellschaftlich mit dem Genre zu schaffen.
Mhm. Und jetzt dann eben auch mit dem Genre künstliche Intelligenz und Porno. Eine Sache, über die ich noch mit dir reden wollte, war dieses Bedürfnis nach Authentizität im Porno. Ich glaube, wenn wir jetzt dann in Richtung KI gehen und also die Bilder, die wir jetzt schon generieren von angezogenen Menschen, die sind ja immer noch so, haben ja dieses Uncanny-Gefühl, weil die so ganz geleckt sind und so ganz shiny und glatt und perfekt. Und man gruselt sich immer noch so ein bisschen, oder? Das ist dieses Uncanny Valley, dieses Gefühl so, dass das ist eben doch noch nicht richtig echt. So, ich sollte das echt finden, aber es klappt noch nicht so richtig. Und ich denke so viel über, also generell auch nach im Porno, über dieses Bedürfnis nach Authentizität. Und das kann ich jetzt in große Anführungszeichen setzen, weil mir hat die Stelle in deinem Buch so gut gefallen, wo du schreibst, dass alle Leute dich so loben, wie natürlich und ungezwungen und authentisch du vor der Kamera performst. Und du aber sagst, es war in dem Moment eine Performance und es war gar nicht jetzt so, wie du privat zu Hause Sex haben würdest vielleicht.
Mhm. Ja, absolut. Eben. Und diese, ich find's total spannend, eben diese Sehnsucht nach Authentizität. Und ich kann es natürlich bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, können wir das alle verstehen. Ne? Wir wollen irgendwie was Echtes sehen, gerade weil es so viel Zensur gibt, weil wir so wenige Bilder von Nacktheit, von Sexualität haben, dann wollen wir unbedingt etwas haben, womit wir uns identifizieren können, wo wir das Gefühl haben, wir kommen der Sexualität ein Stück weit näher. Mhm. Und dann ist, aber ich glaube, also dieses Uncanny-Gefühl, ne, was du ansprichst, ist natürlich, eben, das zeigt, dass die Technologie auf jeden Fall noch nicht so weit ist, dass wir was sehen könnten und sagen können, okay, ich weiß jetzt nicht mehr, ist das jetzt real oder ist das KI generiert? Und ich glaube, dieser Wunsch nach Persönlichkeit, nach Authentizität, aber was einfach verbunden ist mit real person, so, wird nie weggehen. Ich glaube, wenn die Technologie so weit ist, dass wir Bilder haben, wo jetzt wir mit dem bloßen Auge nicht sagen können, ist das jetzt KI generiert oder nicht, das wird natürlich ein Stück weit die Industrie ändern, weil viele Menschen mir sagen, du, das reicht mir. Ich kann mir genau das zusammenbasteln, was ich will und was ich weiß, das bringt mich einfach zum Höhepunkt innerhalb so viele Sekunden und das ist genau das, was ich brauche. Aber das ist ja auch wieder so ein bisschen wie Fast Food.
Ja.
Ne? Kann man machen. Nichts Verwerbliches, wenn man mal sich einen Burger reinzieht. Aber das ist nicht alles. Und es wird immer noch den Wunsch geben, gerade was aktuell total gefragt ist, ist diese Interaktion mit echten Menschen. Ne? Man möchte irgendwie, was du vorhin am Anfang gesagt hast, man möchte wissen, was war denn der Name deines erstes Haustiers. Ja. So, warum auch immer. und ich könnte mir vorstellen, und das ist natürlich etwas, was was sehr großer Teil meiner Arbeit ist, weil in meiner Arbeit habe ich ja immer, gerade bei Lustry, sind das, ne, geht's darum, echte Couples, die tatsächlich eine Beziehung zueinander führen und die ihre Sexualität darstellen, so wie sie ist, ohne Vorschriften, wie was sie zeigen sollen oder was sie nicht zeigen sollen. Und vielleicht wird es eben auch so ein Gütesiegel, nicht KI produziert oder echte Menschen geben. Und das wird einfach, ne, einen besonderen Genre, was vielleicht auch teurer ist. Müssen wir mal gucken. Und ich glaube, das wird es aber eben weiterhin geben, weil diese Sehnsucht da ist, weil diese Connection, diese Human Factor einfach für Humans, für Menschen wichtig ist und bleibt, würde ich sagen.
Ja, ich lese da ganz viel darüber und ich weiß nicht, kennst du Eliza? Hast du davon schon mal gehört? Das war der erste Bot. Also es gab so den Turing-Test, von dem hat man, glaube ich, schon mal so ein bisschen gehört. Das ist so, Alan Turing hat irgendwie zwei Maschinen interagieren lassen und wenn du als Mensch herausfindest, dass du gerade in einer Kommunikation mit einer Maschine bist, dann hast du den Turing-Test quasi bestanden und gewonnen. Und danach gab es Eliza, das war auch ein Therapiebot im weitesten Sinne. Und der hat immer nur so gefragt, du sagst so, ich habe ein Problem mit meinem Vater. Dann kommt, erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie. Und er hat immer nur so den letzten Punkt aufgegriffen und so weiter gefragt. Und der Mensch, der das entwickelt hat, wollte damit eigentlich aufzeigen, wie absurd Therapie ist und dass unsere Technologie noch nicht so weit ist. Und das Gegenteil ist passiert. Alle Leute, die das ausprobiert haben, fanden das eigentlich ganz cool, dass mal jemand so nachfragt. Und er musste dann sich irgendwie eingestehen, also dass auch der Turing-Test irgendwie gar nicht so sinnvoll ist, weil der immer nur davon ausgeht, dass Menschen die künstliche Intelligenz enttarnen wollen sozusagen und nicht davon, dass Menschen eigentlich gerne glauben wollen, dass das andere ein echter Mensch ist. Und ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen wohin, wo wir jetzt sind, wo es zum Beispiel schon diese ganzen AI-Girlfriends gibt, also wirklich so Girlfriend-Bots, denen kannst du am Anfang irgendwie so Eigenschaften sagen, die du gerne hättest und dann antworten sie dementsprechend. Und ich glaube, auch das dürfen wir gleichzeitig nicht unterschätzen, wie viele Menschen sich einfach eine total maßgeschneiderte Ansprechperson wünschen. So.
Absolut, aber ich glaube, sogar da ist die Technologie noch nicht hundertprozentig da. Man hat trotzdem auch dieses Uncanny-Gefühl immer mal wieder. Das sieht doch nicht ganz. Aber ja, ich finde es eigentlich faszinierend. Ich meine, was denkst du dazu? Ich finde es gar nicht schlimm, muss ich sagen. Ich meine, wenn man sich so Filme wie Hair vorführt, es ist alles, was den Menschen ein gutes Gefühl gibt, sage ich mal, muss in erster Linie nicht verurteilt oder für schlecht gehalten werden, oder?
Ich glaube, also ich habe es natürlich auch selber ausprobiert, weil ich das für einen Artikel geschrieben habe. Habe ich mir so einen AI-Girlfriend gemacht und gleichzeitig auch so eine neue Persönlichkeit. Ich habe gesagt, ich bin so Mitte 50 und ein Mann und gehe gerne fischen und jagen und mag Fußball und habe mich dann mit der unterhalten. Und sie war sehr so vage in allem. Ich so, wie alt bist du denn? Und sie so, ja, Mitte 20. Und dann habe ich so gefragt, findest du nicht, dass das ein ziemlich großer Altersunterschied ist zwischen uns? Und dann kam irgendwie sowas wie, Liebe kennt kein Alter. Also, sie antwortet dann wirklich so, du bist so alt, wie du dich fühlst und solche Sachen. Und
naja, aber das würde eine Mitte 20-Jährige auch sagen, gerade eine Sexarbeitende.
Ja, natürlich, genau, aber halt eine Sexarbeitende und nicht also es ist eine Girlfriend-Experience, aber es ist halt kein Girlfriend. Und ich muss da ein bisschen dran denken an dieses Prinzip der Frictionless Society, also dass man wirklich sich schon sofort aufregt, wenn irgendwie so der Kassenautomat nicht den Artikel sofort scannt. Also man will irgendwie, man hat diese Bedürfnisse, alle Irritationen irgendwie wegzubekommen. Und da habe ich ein bisschen Angst davor, dass das dann eben auch die Human Interaction da fehlt, wenn man so einen Bot hat. Und im Endeffekt redet der einem ja nach dem Mund so ein bisschen. Oder wenn er halt dann, der widerspricht ja nicht. Der sagt dann nicht, nee, ich finde dich viel zu alt, geh weg, du perverses Schwein. Der sagt dann, ja, Liebe überbrückt alle Grenzen. So. Und ich glaube, das ist also ganz schön schwierig. Und ich hatte das Gefühl bei diesem Chat, es war so ein bisschen wie so ein langweiliges Anbahnungsgespräch auf Tinder. Du fragst so, und was hast du für Hobbys? Ja, ich mag Computerspiele. Und so ging es dann, und du? Also so, es war ein bisschen langweilig, muss ich sagen.
Mir fallen zwei Sachen dazu ein. Eine, das wäre vielleicht der Challenge, irgendwie, dass man sagt, kann man denn diesen Bot so dahingehend verbessern, dass es eben diesen Irritationsfaktor vielleicht mit kalkuliert und dann eben nicht nur ein flaches, dummes, sage ich jetzt mal, nur ja-antwortenden und ihr den Mund redenden Girlfriend wird, sondern tatsächlich irgendwie eine andere Herausforderung darstellt. Das wäre Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei für mich wäre, ist das Problem eben eh nicht da, wie du sagst, dass Menschen generell überhaupt diese Irritation nicht wollen und dass Männer generell lieber jemand Jüngeres nehmen, weil sie einfach keine Vorwürfe und so weiter gibt. Ich meine, das ist die Realität, in der wir leben. Das hat mit KI nichts zu tun. Ja. Das hat mit dem Patriarchat zu tun und mit Männern, die nicht gelernt haben, sich mit Menschen auf Augenhöhe auseinanderzusetzen. So, leider.
Ja.
Und ich frage mich, ob vielleicht nicht diese Auseinandersetzung mit solchen KIs sogar, und hier bin ich vielleicht ein bisschen naiv oder zu hoffnungsvoll, aber ob wir uns durch diese Auseinandersetzung nicht auch ermöglichen können, dieses Problem zu thematisieren, indem wir sagen, okay, es gibt anscheinend diesen Wunsch nach jemandem, der dir nicht widerspricht und so weiter. Und können wir das bewusst eingehen, dass wir sagen, okay, ich hol mir das aus der KI und hol mir das, was ich brauche, bewusst mit dem Wissen sozusagen, dass das ja nicht reell ist und nicht eine reelle, private, menschliche Interaktion entspricht, weil das eben eine KI ist, die mir dann nach dem Mund redet. Und lerne aber gleichzeitig eben zu unterscheiden zwischen diese KI, wo ich meine Fantasie ausleben kann, und wie mit meinem Interaktion. Und vielleicht hätten wir weniger ältere Herren, die 22-Jährigen aufgreifen, weil die einfach vielleicht mit der KI das günstiger auch noch sich holen können.
Das heißt, so ein bisschen so ein Outsourcing, die Human Interaction, auf die wir eh keine Lust haben, die können dann Bots für uns übernehmen.
Ja, und vielleicht kann dieses menschliche Bedürfnis oder wie auch immer, weil diese Fantasie eben schamfrei auch ausgelebt werden, was ja okay ist, genauso wie Pornografie ja auch bestimmte Szenarien darstellen kann, die Fantasien darstellen. Und Fantasie ist ja nicht gleich Realität. Ich sage ja immer, ich glaube wirklich, eines unserer größten Probleme gesellschaftlich ist, dass wir nicht checken, und das ist wirklich, also ich verstehe nicht, wie wir da so dumm dastehen gesellschaftlich, dass wir nicht verstehen, dass sexuelle Fantasien einfach Fantasien sind, die nicht unbedingt oder die meistens überhaupt gar nicht in die Realität umgesetzt werden sollten. Ich habe extrem viel Vergewaltigungsfantasien und die spiele ich in meinen Kopf ab. Und das ist gut und schön und das kann ich trennen von der Realität, wo ich selbstverständlich nicht möchte, dass jemand etwas ohne mein Einvernehmen macht. Und das kriegen wir hin, wenn es zum Beispiel um Computerspiele geht. Ja, diese ganze Computerspiele, wo ich mit der Knarre rumgehe und Leute töte. Ich meine, wir wissen, okay, das ist jetzt ein Spiel und da lasse ich vielleicht ein Stück weit meine Aggressivität raus oder was auch immer. Aber das heißt nicht, dass ich wirklich innerlich mir wünsche, rauszugehen und Menschen mit einer Knarre abzuknallen. Und das kriegen wir hin. Also das Vermögen, das logisch zu verstehen, dass da einfach Grenzen sind und Unterschiede gibt, kriegen wir hin. Aber wenn es um Sexualität ankommt, kriegen wir es aus irgendeinem Grund nicht. Denn ich glaube, der Grund, warum wir es nicht hinkriegen, ist eben diese Scham, die den Menschen einfach eine gesunde Auseinandersetzung mit ihren Fantasien nicht ermöglicht. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob es gerade zu verkopft war.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also genau dieses, ja, du hast eine Fantasie und die darf aber auch eine Fantasie bleiben. Und wenn du keinen guten Umgang mit deiner Sexualität und eben auch deinen Fantasien hast, dann schämst du dich für deine Fantasie und drückst sie irgendwie so sehr runter, dass du dass du auch eine Angst davor bekommen kannst. So, ja, ich glaube, Vergewaltigungsfantasien sind so eines der allerhäufigsten Phänomene, die es gibt. Und für viele ist es genau wie für dich, dass sie sagen, ja, meine Güte, ich weiß, dass es eine Fantasie ist und ich weiß aber trotzdem, dass es in der Realität wahrscheinlich auch nicht so lustig wäre. Ja, und ist natürlich sehr schlimm. aber dass es trotzdem okay ist, diese Fantasie zu haben und sogar auch als Überlebende von sexualisierter Gewalt diese Fantasie zu haben und dass es auch ein Instrument sein kann, um sich die Situation vielleicht neu zu überschreiben und neu zu erobern. Ja, also es kann auch sogar was sehr Empowerndes haben. Und ich glaube auch, dass das ein Problem ist, dass man da eben nicht, also noch nicht mal vor sich selber so ehrlich sein kann, zu sagen, okay, diese Fantasie habe ich, aber es ist nicht schlimm und es ist okay. Und das heißt aber nicht, dass ich pervers bin oder kaputt oder irgendwie sowas.
Genau, und ich finde, genau in dem Moment, wo man das schafft, zu sagen, ich habe diese Fantasie, es ist okay, gewinnt man wieder die Macht darüber. Und man ist dieser Fantasie nicht dem ausgeliefert, sondern man kann entscheiden, okay, ich gebe mir jetzt in diesem Moment diese Fantasie hin und mache was auch immer und dann schließe ich wieder diese Tür und habe wieder einen Handlungsrahmen, wo ich auch andere Sachen mehr angucken kann und gucken kann, okay, was macht das mit mir und könnte vielleicht das auch mal was sein. Anstatt, dass ich besessen mich die ganze Zeit mit dieser Fantasie, die ich nicht wirklich akzeptiere, die ich nicht wirklich verstehe, die ich nicht wirklich einordnen kann und verarbeiten kann, auseinandersetze.
Okay, dann habe ich jetzt noch eine tricky Ethikfrage für dich. Was ist, wenn eben die Fantasien wirklich gegen das Gesetz verstoßen? Und zwar auch gerade im Zusammenhang mit KI. Also es gibt jetzt schon irgendwie so erste Bots, wo man eben Bilder generieren kann und Menschen, die das produzieren, sagen, sie haben immer wieder dann so Prompts in Richtung, ja, mach, dass der Körper möglichst kindlich aussieht zum Beispiel. Also wie siehst du das ethisch? Ist das dann was man da in einem geschützten Rahmen machen können sollte und es ist besser, das wird von der KI kreiert, als dass wirklich Darstellungen von Kindern gemacht werden und somit Kinder missbraucht werden? Oder wie würdest du da die Grenzen ziehen?
Ich glaube, es ist eine sehr schwierige, aufgeladene Frage natürlich. Aber ich finde auch, dass du das so formuliert hast, dass eigentlich wohin gehen, ich glaube, wir das besprechen sollten, nämlich, was ist denn besser?
Ja.
Und ich glaube, da können wir uns, ich hoffe, wir sind uns alle darauf einig, dass eine KI-generierte Darstellung auf jeden Fall irgendwie die bessere Option ist als eine tatsächliche Straftat und eine Darstellung von Kindesmissbrauch. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass dieses Thema auch entstigmatisiert wird. Also nicht die Straftat, aber dass die Vorliebe und die Fantasien, ich bin selbst keine Psychologin, aber ich stehe auf jeden Fall hinter den Gedanken und der Ansatz, dass wir offener darüber reden. Und das machen mittlerweile ja auch alle Institutionen und Organisationen, die eben sich mit dem Thema befassen, dass sie sagen, es ist ultra wichtig, überhaupt eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, damit Menschen offen darüber reden können. Weil wenn sie nicht offen darüber reden, über die Fantasie, wird es noch schlimmer.
Ja.
So, und ich glaube, das ist... wenn wir uns darauf einig sind, dass wir sagen, wir müssen einfach offen darüber reden, wir müssen dem Stigma erstmal entgegenwirken, damit wir überhaupt Menschen da auffangen können, wo die sind, denke ich, öffnet sich eben die Frage, was gibt es denn für Ressourcen und ist es nicht vielleicht zu begrüßen, dass wir eben Technologien haben, die diese Fantasien bedienen können in einem geschützten ethischen Rahmen.
Ja. Ja, was du ansprichst, ist es wirklich so, also ich bin ja sehr in dieser Sexualtherapie-Bubble und es gibt natürlich so Initiativen wie Kein Täter werden zum Beispiel, wo gerade heterosexuelle Männer sich eben darüber unterhalten können und wo es eben darum geht, also ich glaube auch, das ist irgendwie was in der Diskussion oft vergessen wird, dass es eben auch ein Privileg ist, wenn man eine sexuelle Orientierung hat, die eben legal ist und das haben diese Menschen halt nicht. Und es gibt natürlich aus gutem Grund diesen Jugendschutz, aber es ist einfach wichtig, Menschen nicht von vornherein zu verurteilen und zu stigmatisieren, weil die können nichts dafür, dass sie diese Orientierung haben. Genauso wie sich Menschen nicht aussuchen, ob sie hetero sind, ob sie queer sind, ist es da eben auch so. Und ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man das in einem guten Rahmen besprechen kann und auch solche Fragen klären kann. Und ich habe auch eben selber keine eindeutige Antwort darauf, so darf es das jetzt geben oder nicht. Also die Menschen, die jetzt diese KIs entwickeln, die sagen, sie wehren sich sehr gegen das und auch gegen explizite Gewaltdarstellungen eben. Und auch das kann ich irgendwie total nachvollziehen. Also auch das Thema Gewalt und Pornografie finde ich halt sehr, sehr schwierig zu beantworten. Also wenn du die, was für Studien du dir auch anschaust, ist es immer anders zu sagen, oh, jetzt ist da so und so viel Prozent sind Gewaltdarstellung oder gewaltverherrlichend und sowas, ne? Und wir wissen es einfach oft nicht. Also du schreibst es auch in deinem Buch, du könntest auch nicht ein Video angucken und 1000%ig sagen, was ist da passiert, was ist geschauspielert, was ist jetzt wirklich ein Übergriff und so weiter. Das ist total oft wirklich schwer von außen zu sehen, was da war, oder?
Eben, und deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden, darüber aufzuklären, zu Standards und Produktionsstandards und Rahmen zu schaffen, die eben, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was heißt, wo sind die Grenzen, was ist eine ethische Produktion? Und ich glaube, diese ganze Fragen müssen wir uns eben auch für KI stellen. Ich wünschte, ich hätte die Antworten, dann wäre alles einfacher. Aber ich glaube, das ist einfach eine große Arbeit, vor der wir stehen, um das zu definieren. Aber ich glaube, der Ansatz oder die Herangehensweise sollte eben in erster Linie eine offene sein, schamfreie, angstfreie, wo wir vernünftig uns diese ethischen Fragen stellen können.
Ja. Was glaubst du denn, wie könnten wir mit KI dazu beitragen, dass die Vielfalt einfach auch in der Pornoindustrie und auch so noch größer wird? Weil KI arbeitet ja mit Mustererkennung. Das heißt, sie reproduziert einfach sehr viele Stereotype, Vorurteile, Diskriminierung, was in unserer Gesellschaft einfach da ist. Das greift sie einfach nur auf und mischt das neu durch. Also wie können wir da diesen vielleicht auch Mainstream beeinflussen?
Ich glaube, indem wir uns dessen bewusst sind, wie KI funktioniert, das ist das die gleiche Frage, die sich beim Algorithmus generell stellt. Ne? Algorithmus schafft ja auch nur, verstärkt ja nur normativen Vorstellungen, die in der Gesellschaft es eh gibt. Und wir können nur dem entgegenwirken, indem wir bewusst damit umgehen und Prompts zum Beispiel oder ne, die KI beibringen, eben divers zu denken. Ich glaube, wir müssen da eben nochmal den Human Factor oder den menschlichen Verständnis und diese Reflexion über Diskriminierung und über normativen und Vorstellungen und so weiter mitdenken in der Art und Weise, wie wir die Technologie entwickeln.
Ich weiß auch noch am Anfang, wie ChatGPT rausgekommen ist, wollte ich mal gucken, was das so in Sachen Sex Education drauf hat. Und dann habe ich mal nur gefragt, was ist trans? Und dann schrieb er mir irgendwie, Transsexualität ist die bla bla bla. Und dann war ich so, ist transsexuell nicht ein veralteter, diskriminierender Term? Und dann war er so, ja, das heißt Transgender. Und dann ist so wieder total nach dem Mund geredet. Und dann auf einmal war er so ganz, ganz politisch korrekt. Und ich glaube, davon braucht es einfach mehr. Also ich glaube, wir sehen das jetzt im Moment zum Beispiel an Wikipedia, die ja auch sehr sexistisch noch ist und wo einfach sehr viele Männer beschrieben werden und auch viele Männer miteditieren. Und da gibt es ja auch Initiativen, dass es einfach mehr Frauen werden. Und ich glaube, sowas ist irgendwie ziemlich wichtig. Weil ich habe noch ein tolles Zitat, habe ich gestern gelesen. AI is an island of drunk people. Das hat ein Professor für künstliche Intelligenz gesagt, Dr. John Zimmermann. Und ich glaube, so fühlt es sich im Moment auch ein bisschen an. Man ist da so mittendrin und alle sind irgendwie besoffen. Niemand weiß genau, wo man hingeht. Aber irgendwie muss man sich zurechtfinden und da so den Weg rausfinden. Und ich glaube, es geht in eine gute Richtung, wenn wir das so mit unseren Werten machen, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein sehr lustiges Zitat. Ja. Trifft das, glaube ich, ziemlich gut. Auf jeden Fall, was wir machen müssen, ist eben darüber sprechen. Und natürlich, alle müssen darüber sprechen, aber wir müssen auch mit der Politik sprechen. In dem Moment, wo es neue Gesetzesentwürfe gibt, die eben das auffangen, was es vorher nicht war, müssen viele unterschiedliche Perspektiven mit einbezogen werden. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass unterschiedlichen Stimmen auch ein Platz gegeben wird und mitbedacht werden, damit wir die Sachen richtig machen. Sonst von alleine werden sie nicht so, wie sie sein sollen. Es bedarf alles Arbeit.
Und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass da auch gerade Frauen und marginalisierte Personen mitmachen und nicht diese, oh nein, es ist Technik, ich habe Angst davor, Sache bekommen. Also das wäre mir auch wichtig. Und nach diesem Gespräch fühle ich mich jetzt tatsächlich schon fast wie eine Expertin für Technologie, Ethik und KI-Forschung, zu der mich ChatGPT heute ja schon gekrönt hat. Und vielen, vielen Dank, liebe Paulita, für dieses sehr schöne Gespräch.
Vielen Dank dir. Ich fand es super spannend und hat mich auch total inspiriert. Und ich werde weiterhin auch im Bereich forschen.
Super, danke schön.